darf er Platz nehmen. Wir möchten zum Einstieg gerade miteinander gerne den Text aus dem Jakobus, Kapitel 4, Verse 1 bis 10 lesen. Also wer die Bibel da hat, darf sehr gerne selber mitlesen. Jakobus 4, Kapitel 4, wir sind ja da in unserer Serie dran, die ersten 10 Verse. Ist immer ein bisschen klein, kein bei Jakobus in der Bibel. Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Begierden, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Begierden zu vergeuden. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift sage umsonst, ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt? Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Fühlt euer Elend, trauert und heult. Euer Lachen verkehre sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Vor einer Woche in der Predigt vom Uli ist es um die Gegensätzlichkeit von menschlicher oder dämonischer Weisheit im Gegensatz zur göttlichen Weisheit gegangen. Und auch wenn wir da in einem komplett neuen Abschnitt sind, so spüren wir doch den Zusammenhang. Der Jakobus geht Missstände in der Gemeinde an, wo darauf beruht, dass Menschen auf die menschliche Weisheit bauen haben. Die Folgen, die wir davon erleben, sind uns geschildert in diesen 10 Versen. Was mich persönlich betroffen gemacht hat an diesem Abschnitt, ist das Bewusstsein, der Jakobus redet zu Christen. Er redet nicht einfach zu der ganzen Welt, sondern wir lesen im ersten Vers, er wendet seinen Brief an die Juden Christen in der Zerstreuung. Menschen, die gläubig sind an Gott, ihr Leben Gott angegeben haben und trotzdem findet er so heftige Worte an diese Menschen. Zustände, die in der relativ jungen Gemeinde damals aufgekommen sind, also es ist nichts mit dem rosigen, romantischen Bild, das wir oft von der Urgemeinde, von den Urchristen haben. Nach 30 Jahren Gemeinde haben die bereits solche Probleme gehabt. Und die grosse Frage ist natürlich, ist das heute anders? Und wenn ich ehrlich bin, ich glaube nein. Ich glaube, die Worte von Jakobus haben die genau gleiche Relevanz heute noch wie damals. Und vielleicht fragen sie euch, ja, aber auch für unsere Gemeinde. Und ich sage, ja, auch für unsere Gemeinde. Ich will nicht sagen, wir haben die genau gleichen Zustände wie damals. Ich weiß nicht, was sie genau für Zustände hatten, das wissen wir nicht. Und trotzdem glaube ich, es ist richtig, wenn wir uns unter das Wort stellen, uns herausfordern lassen, uns selber prüfen anhand von diesen Worten, und uns fragen, bin ich gemeint, Herr Jesus? Willst du zu mir reden heute Morgen mit diesen zugegeben heftigen Worten? Darum möchte ich den Text ein zweites Mal durchgehen mit euch und ein bisschen genauer anschauen, was für Missstände das der Jakobus da anprangert. Im Vers 1 steigt er ein und fragt, woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Begierden, die in euren Gliedern streiten? Man fragt sich, was für Streitereien geht der Jakobus da an? Sind das irgendwelche Gartenzonen-Nachbarschaftsstreiten? Oder geht es um Streitigkeiten in der Gemeinde? Welche Farbe das Sofa im Jugendraum soll haben? Oder wie der Lobpreis soll gestaltet sein? Oder wo man die nächsten Gemeinderäumlichkeiten wird mieten? Oder meint er da vielleicht sogar theologische Streitereien? Wir wissen es nicht. Er sagt es uns nicht genauer, aber ich glaube, er bezieht alles mit ein. Streit grundsätzlich, wo Menschen, wo Christen aneinander geraten, weil sie nicht einer Meinung sind und es nicht einfach bei einem Konflikt bleibt, den man auf christliche Art kann lösen kann, sondern es kommt zu einer Streitigkeit, zu Streitereien. Im Jakobus geht es nicht darum, einzelne Punkte anzugehen oder zu urteilen und zu sagen, er hat Recht und er nicht, sondern ihm geht es darum, aufzuzeigen, was ist denn das Grundübel hinter diesen Streitigkeiten. Und das ist spannend, wie bereits in dem ersten Kapitel. Im ersten Kapitel sagt er, liebe Leute, das Problem, dass ihr herausgefordert werdet, versucht werdet, eure Anfechtungen, ihr könnt nicht Satan die Schuld geben. Euer Herz ist das Problem. Und im Kapitel 2 und 3 sucht er die Gründe für Probleme in der Gemeinde. Die sucht er beim menschlichen Herz. Und auch jetzt hier im Kapitel 4 sagt er nicht etwa, ja, Satan ist die Schuld an euren Streitigkeiten. Sondern sagt, hey, kommen eure Streitigkeiten denn nicht von diesen Gelüsten aus eurem Herz raus? Dass jeder seine eigenen Begehrlichkeiten nachgibt und nur das tut, was er selber gerade im Sinn hat. Der Jakobus macht durch den ganzen Brief immer wieder klar, Probleme, Missstände in der Gemeinde, Herausforderungen im Glaubensleben, haben wir uns in der Regel selber zugeschrieben. Es kommt aus dem eigenen, verdorbenen menschlichen Herzen. Das ist die harte Botschaft, die der Jakobus hat. Das Problem sind ihr selber, sagt er. Ihr gebt euch euren selbstsüchtigen Gelüsten an, eure Ziele sind von euren eigenen selbstsüchtigen Begierden geprägt. Ich weiss nicht, wie es uns geht, wenn wir das mal so ein bisschen an uns anlösen. Aber wenn wir ehrlich sind und jetzt einfach mal anschauen auf die letzten paar Wochen, was für Konflikte habt ihr gehabt? Ich hoffe, möglichst wenig oder keine. Ich kann es von mir nicht behaupten. Dann schauen wir an, vielleicht die Jugendlichen, wahrscheinlich mit den Eltern. Vielleicht Schulkollegen, aber Eltern, da, gerade bei Jugendlichen, sind Konflikte vorgeplant. Bei den Ehepartnern, also wenn ich vom inneren Ehe auf eure Ehe schliesse, dann habt ihr garantiert auch einen Konflikt gehabt in den letzten paar Wochen. Senioren, ich weiss nicht, ob das Klischee stimmt, aber es ist doch oft die junge Generation, die etwas schwierig und mühsam ist. Arbeitnehmer, Arbeitgeber, so die typischen Konfliktherden. Und wenn wir jetzt mal anschauen und unser Verhalten betrachten, nicht das vom anderen, und wir ehrlich sind, würde ich behaupten, in vielen Fällen ist ein verletzter Stolz, ein Egoismus, ein selbstsüchtiges Motiv der Grund war, warum es überhaupt zum Streit gekommen ist. Vielleicht hat ja der Inhalt von meiner Sicht sogar gestimmt und ich bin im Recht gewesen. Aber wie oft artet ein Streit aus, weil ich persönlich nicht parat bin, mich vom höheren Ross runterzunehmen und zu sagen, okay, ich will den anderen höher achten. Okay, ich komme jetzt nicht auf meine Kosten. Nein, oft ist es doch gerade andersrum, dass ich sage, hey, jetzt bin ich mal dran. Jetzt soll der andere nur mal merken, dass ich im Recht bin. Und schon komme ich mit der egoistischen Haltung und es kommt zu einem Konflikt, der im Unguten endet. Das Verhalten ist so tief in unserem menschlichen Herz drin. Wir kommen später noch darauf zurück. Der Neid, der im menschlichen Herz drin ist, von Natur aus, prägt uns immer und immer wieder. Und genau das spricht der Jakobus nachher auch im Vers 2 und sagt, ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Und der Jakobus meint da nicht einfach nur Materielles. Es geht nicht einfach nur um Reichtum. Gerade in Bezug auf Gemeinde geht es da um Einfluss und um Macht. Und er sagt, so sehr ihr auch kämpft und streitet und wettet Macht, Einfluss oder materielle Segen haben und einander gegenseitig neidet, trotzdem kommen wir das nicht über. Aus einem ganz einfachen Grund, Habgier, Egoismus ist nicht der Weg, wie letztlich unsere Wünsche erfüllt werden. Weil sobald wir ein gewisses Level erreichen, gieren wir schon nach dem Nächsten. Und ein anderer Grund, den Jakobus aufzeigt, ist, ihr habt nicht oder ihr empfangt nicht, weil ihr nicht darum bittet. Und er meint mit dem nicht und will sagen, ihr bittet gar nicht, aber ihr bittet auf falsche Art und Weise. Im Vers 3 werden wir nachher darauf eingehen. Vielleicht trägt sich jetzt so ein Gedanke und er sagt, du, Benni, Moment mal, ich meine, er redet vom Morden und Streiten, Neiden und Kämpfen, also die Probleme haben wir wirklich nicht. Dann möchte ich einfach an die Bergpredigt von Jesus erinnern, also die Aussage, wo Morden anfängt. Dort, wo jemand seinem Nächsten, seinem Bruder, seiner Schwester sagt, du Idiot, hat er bereits gemordet. Und wenn wir uns, unser Verhalten, unsere Streiten an diesen Richtlinien messen, die Jesus in der Bergpredigt gegeben hat, dann glaube ich, ist uns allen klar, dass wir auch solche Streiten innerhalb von unserer Familie, von unserer Gemeinde haben, wie der Jakobus da beschreibt. Dass es nicht nur die Urgemeinde betrifft. Vielleicht ist es nicht offensichtlich, also nein, ich bin überzeugt, es ist nicht offensichtlich, weil wenn ich in die Gemeinde schaue, dann würde ich sagen, nein, wir sind eine harmonische Gemeinde. Klar gibt es da und dort Diskussionen, aber wir haben doch keinen Streit. Aber wenn wir uns bewusst sind, dass Streit in Gedanken anfängt, wie die Gedanken von Neid und Egoismus ein Gift sein können, wo unsere Seele anfangen zu vergiften. Und es braucht nur ein kleines Wort, das wir weitergeben, eine schlaue Formulierung, dass der andere gar nicht merkt oder die rundherum nicht merken, dass es gemeint ist. Und schon ist eine Beziehung kaputt. Schon hat man einen Streit oder eine Beziehung, die nicht mehr funktioniert, über Wochen, über Monate hinweg. Und das kann letztendlich eine Gemeinde blockieren. Kann zu Schwierigkeiten für eine Gemeinde werden und man kommt nicht vorwärts. Nach außen sieht alles gut aus, aber eine Gemeinde bleibt einfach stehen, weil Beziehungen nicht bereinigt sind. Weil Streitereien da sind, die man nicht als Streitereien bezeichnen würde, aber man schweigt einander einfach an. Jakobus sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ich glaube, alle Christen sind am Betten. Man wird immer wieder dazu aufgefordert, aber im Vers 3 zeigt er auf, warum es eben verschiedene Arten von Bitten gibt. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Begierden zu vergeuden. Jetzt haben wir in der Bibel so viele Verheißungen, was heisst, ihr werdet in Gottes Namen oder in Jesu Namen können bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Und jetzt kommt der Jakobus und schiebt an einem falschen Verständnis von dieser Stelle einen Riegel vor und sagt, nur weil ihr es wollt und nur weil ihr darum bittet, heisst es noch nicht, dass es überkommt. Sondern es geht auch darum, dass es nicht in selbstsüchtiger Absicht betet wird. Wenn wir etwas im Namen Jesus erbittet, heisst das nicht einfach, dass ich hinten noch die Formulierung im Namen Jesus Amen anhänge, sondern es bedeutet in Übereinstimmung mit seinem Willen. Und das ist das, was die anderen Stellen meinen, wenn sie sagen, wenn wir Jesus nachfolgen, dann können wir bitten, was wir wollen, und es wird uns gegeben werden. Warum? Weil Gott sein Herz zu unserem Herz machen will. Weil wir durch den Heiligen Geist geprägt werden. Unser Herz wird sich verändern, und so werden wir immer mehr das erbitten, was auch Gottes Anliegen ist. Und darum wird er es schenken. Und der Jakobus sagt, wenn ihr selbstsüchtig bittet, Gott wird das nicht erhören, weil das ist nicht Gottes Wille. Und wenn ihr in Jesu Namen betet, zumindest von der Formulierung her, das wird nicht funktionieren. Jakobus zeigt auf, man kann ungeistlich beten, einfach nur ein Lippengebet, aber nicht Herzensgebet. Und das wirft der Gemeinde, den Christen vor und sagt, ihr betet selbstsüchtig. Nicht wirklich aus der richtigen Absicht, aus der Tiefe heraus, nicht in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. Und so kommt er zu einem recht krassen Ruf, den er an die Gemeinde richtet, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen. Wer sich im Alten Testament ein bisschen auskennt, der weiss, das ist oft der Anfang von einer Gerichtsbotschaft gewesen. Wenn Propheten gekommen sind und das Volk als Ehebrecherin, Ehebrecher bezeichnet haben, dann ist ein prophetischer Gerichts- oder ein Bußruf dahinter gewesen. Und genauso der Jakobus, der sagt, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Wer Kompromiss im Glaubensleben eingeht, im Alten Testament und offensichtlich auch im Neuen Testament, ist ein Ehebrecher, ein Bundesbrecher. Der Bund, der mit Gott geschlossen worden ist, hat man gebrochen. Warum? Er sagt klar, es ist doch nicht möglich, Freundschaft mit der Welt zu haben und gleichzeitig Freundschaft mit Gott. Das wird natürlich nicht heißen, dass man nicht die Freude der Welt auch geniessen darf. Ich meine, wir gehen mit unseren Jugendlichen sogar in den Europapark, wie weltlich. Aber um das geht es im Jakobus nicht. Es geht ihm um eine Verhaltensweise, die der Welt entspricht. Und im Kontext meint er natürlich das neidische, selbstsüchtige, egoistische Herz. Und er sagt, es geht doch nicht, dass ihr dem Raum gebt und lebt wie alle anderen auf der Welt auch. Und gleichzeitig sagt ihr, ihr seid Christen. Das funktioniert nicht. Wer Freundschaft mit der Welt hat, kann nicht Freundschaft mit Gott haben. Der ist Feind Gottes. Und ich habe mich gefragt, ist uns Christen in dieser heutigen Zeit das noch bewusst? Die Tragweite davon, wenn wir versuchen, beides lieb zu haben. Ein weltliches Verhalten nach dem menschlichen Herz und gleichzeitig will ein Christ sein. Jakobus sagt, das funktioniert nicht, das passt nicht zusammen. Und er begründet es, oder meint ihr, die Schrift sage umsonst, ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt? Vielleicht klingt jetzt die Übersetzung bei eurer Bibel ein bisschen anders. Es ist ein sehr schwerer Vers zum Übersetzen. Die Übersetzer sind sich nicht einig, ob er vom menschlichen Geist oder vom Heiligen Geist redet. Ich halte mich da an Schlachter- und an Luther-Übersetzung, was auf den menschlichen Geist bezieht, weil es einfach schlüssiger ist. Aber auch die andere Übersetzung, es macht einen anderen Bogen, aber man kommt schlussendlich zum gleichen Ziel. Jakobus sagt der Bibel umsonst, dass der menschliche Geist ein niediger Geist ist. Und er spricht auch wieder das menschliche Herz an, wo er einfach sagt, seit Sündenfall ist das verdorben. Hat nur das Eigene im Sinn. Nicht von Natur aus das im Kopf, wo Gott will, sondern das, was der Mensch selber will. Immer auf den eigenen Vorteil bezogen. Und dann kommt er zum Vers 5 und tut zum Vers 6 und tut zum ersten Mal eine Tür auf und zeigt, wie die Leute, die das lesen und hören, aus dem Negativen herauskommen können. Umso reicher aber ist die Gnade, die er uns gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Er sagt, schaut das menschliche Herz von Grund auf einfach nur das eigene im Kopf. Aber Gottes Gnade ist grösser. Gottes Gnade ist grösser, er kann das überwinden. Jeder Mensch kann sich überwinden lassen. Und sein schlechtes Herz austauschen lassen, wenn wir von anderen Bibelstellen herkommen, unser steinernes Herz durch ein fleischernes ersetzen lassen. Aber es ist nicht einfach für jeden Mensch grundsätzlich zur Verfügung, sondern der Hochmütige widersteht Gott. Dort wird die Gnade nicht ankommen, aber der Demütige wird er die Gnade geben. Jakobus zeigt den Weg auf und sagt, es geht nichts an der Demut vorbei. Wir müssen uns demütigen unter unserem Gott. Uns ihm unterwerfen und ihm sagen, du sollst bestimmen. Du sollst mein Herz verändern. Ich will nicht mehr selber bestimmen, du darfst bestimmen. Und das führt er aus in den weiteren Versen 7 bis 10. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Er sagt, liebe Brüder, liebe Schwestern, kehret um. Wendet euch ab von dem Wandel, wo ihr einfach nur das Eigene im Kopf habt und unterwerft euch Gott. Oder unterwerft ihm euch wieder neu. Es sind ja Leute, die das bereits mal entschieden haben. Begebt euch wieder in Gottes Herrschaftsbereich und sagt, du sollst über mein Leben dürfen bestimmen. Ich will mich deinem Wort unterwerfen, deinem Urteil unterwerfen, ich will mich deinen Plänen für mein Leben unterwerfen und nicht mehr selber bestimmen. Der Jakobus fordert da raus, zum Entscheiden als Christen unterwegs zu sein. Und vielleicht sind ihr vor einem Monat auch da reingehockt und habt meine Predigt noch im Ohr, wo es um Glaube und Werke gegangen ist, wo ich ein bisschen den Aspekt betont habe, hey, wenn wir als Christen unterwegs sind und der Heilige Geist in uns lebt, dann verändert er uns. Wir müssen nicht einfach alles erzwingen und selber hervorbringen. Das ist der Geist Gottes, der Frucht hervorbringt. Und wenn wir diesen Abschnitt lesen, dann merken wir, das ist aber nicht die ganze Wahrheit. Es gibt sehr wohl auch die andere Seite, wo wir uns entscheiden müssen und sagen, ich will das. Wo vielleicht auch mal ein Kampf ist. Wo vielleicht so ein Aufruf von Jakobus x-mal in unserem Leben tief hineindringt, uns einen Stich gibt und wir merken, wir sind wieder auf dem falschen Weg sind. Wo wir entscheiden, und ich will das wieder und ich will mich Gott wieder unterwerfen. Das ist die eine Komponente, sich Gott unterwerfen und zum anderen widersteht dem Teufel, widersteht Satan. So wird er von euch fliehen. Das ist eine erste von zwei wunderbaren Verheißungen, die wir da drin haben. Wenn wir Satan widerstehen, wird er von uns ablassen. Wir haben die Möglichkeit, Satan von uns zu weisen in dem Sinn. Der Adolf Schlatter, bekannter Theologe, hat gesagt, unter das satanische Regiment fällt nur, wer unter dasselbe fallen will. Ausgehend von dieser Möglichkeit, dass wir Satan widerstehen können, haben wir sie in der Hand, ob wir das machen oder nicht machen. Weil wenn wir es machen, dann wird er von uns ablassen, wird er fliehen. Unter das satanische Regiment fällt nur, wer unter dasselbe fallen will. Obwohl der Jakobus die Schuld für Streitereien, Neid und Eifersucht am menschlichen Herz zuschreibt, fordert er uns auf und sagt, widersteht Satan. Weil er ist natürlich der, der unser menschliches, schwaches Herz immer wieder reizt und herausfordert. Und uns wieder in Versuchung versucht zu führen. Obwohl wir ihm nicht die Schuld dafür geben können, ist das ein gewaltiger Grund, warum es immer wieder schief rauskommt. Und darum sagt er, widersteht Satan. Und wenn wir weiterlesen, merken wir auch, das können wir nicht aus eigener Kraft. Nicht, weil ich so gut bin als Benni, sondern weil ich mich Gott unterworfen habe. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Aus dieser Nähe zu Gott haben wir die Autorität, Satan können zu widerstehen. Wenn wir die Beziehung zu Gott nicht haben, können wir auch Satan nicht widerstehen. Ein Kampf gegen Satan ohne die Nähe zu Gott ist zum Scheitern verurteilt. Darum der Aufruf von Jakobus, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Und der Gater geht weiter, reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Ein ganz klassischer Bußruf. Er fordert die Gemeinde auf und sagt, tun Buß. In der Hoffnung, dass sie erkannt haben, dass sie auf dem Holzweg sind, sagt er, kehret um, reinigt eure Hände, ihr Sünder. Da meint er natürlich nicht einfach, dass sie ins Bad gehen sollen, die Hände waschen. Er erinnert da an die alte, an den Opferkult aus dem Alten Testament, die Reinigung, die symbolische Handlung war für die Reinigung vom Herz. Und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen sind. Er spricht Christen, die von Paulus oft mit Heilige angesprochen werden, da ganz bewusst mit dem Begriff Sünder und wankelmütig nach Luther an. Um aufzuzeigen, ihr seid zwar Heilige, ihr seid Christen, aber ihr verhaltet euch als Sünder. Darum tut Buß, reinigt eure Hände, reinigt eure Herzen, heiliget eure Herzen, heisst es. Etwas Heiligen heisst, etwas Gott angeben. Etwas Heiliges ist etwas, wo Gott zusteht. Nur er hat Anrechte darauf. Er fordert uns auf, gebt eure Herzen Gott an. Nur er soll das dürfen Zugang haben. Soll sein Eigentum sein, nicht mehr unser Eigentum. Er verschärft den Aufruf zur Buße mit dem Vers 9. Fühlt euer Elend, trauert und heult. Euer Lachen verkehre sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Sie alles Bilder für Buß und Betrübnis von einem Menschen. Wir sehen das verschiedentlich auch in der Bibel. Wir haben das oft wahrscheinlich auch selber schon erlebt. Dort, wo wir plötzlich überführt werden von Schuld, von etwas, was in unserem Leben falsch läuft, bis uns zum Heulen zumut wird. Wie wir abgezogen werden, wenn wir merken, hey, wir haben versagt. Wir haben Gott betrübt mit dem, wie wir gehandelt haben. Und der Jakobus sagt, hey, lasst euch betrüben. Wer jetzt noch mit einem hochmütigen Lachen vor Gott steht, obwohl er falsch wandelt, das ist nicht Demut, sondern eben das ist Hochmut. Darum verkehrt euer Lachen in eine Trauer. Das ist die gebührende Haltung zum Bußtun. Er intensiviert den Bußruf, indem er auffordert, gebt auch äußerlich dem, was im Herz passiert, eine Gelegenheit, das zum Ausdruck zu bringen. Mit dem Äußeren zum Ausdruck bringen, was innen passiert. Zu einer echten Umkehr von einem falschen oder schlechten Lebensweg gehört auch die Betroffenheit. Es ist nicht einfach nur etwas Sachliches, was passiert. Und so kommt er im Vers 10 zu dem Abschluss, wo er nochmal allgemein zusammenfasst, demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Wo dann noch die dritte Verheißung wäre, die zweite, habe ich einfach übergangen. Das war, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Und am Schluss noch, demütigt euch, so wird er euch erhöhen. Drei Verheißungen in dem Text für die Leute, die sagen, jawohl, ich komme zurück zu dir. Ich will Gemeinschaft, Gegenwart mit dir, Vater, wieder neu haben. Als ich die Verse das erste Mal gelesen habe, hatte ich wirklich so ein Bild von einer üblen Piratenspelunke. Ich habe gedacht, das, was er da schreibt, mit Morden und Neiden und Streitigkeit, das kommt mir vor wie so eine düstere Beiz. Eine riesige, wilde Schlägerei mit Messer und Knüppel. Und jeder erhofft sich, die Schatzkarte, die gerade auftaucht ist, als einzige zu besitzen und den Schatz zu finden. Und nachher schaut man genauer an und merkt, nichts von dem. Der Jakobus redet zu Christen, zu einer Gemeinde, wie wir auch eine Gemeinde sind. Und ich glaube darum, egal wo wir stehen, ob wir jetzt uns total angesprochen fühlen oder sagen, ja, ich fühle mich jetzt nicht wirklich angesprochen, ist es trotzdem, so glaube ich, die richtige Haltung, wenn wir sagen, ich will mich dem aussetzen, ich will mich prüfen lassen, ich will mich herausfordern lassen vom Wort Gottes. Und wenn etwas auftaucht, wo wir müssen sagen, stimmt, da hat mich Gott sein Wort überführt, dann wäre der Aufruf von Jakobus da, etwas zu ändern, etwas anzupassen. Und darum würde ich gerne den Text ein drittes Mal lesen und mit ein paar Fragen, die uns betreffen sollen, die uns herausfordern sollen, ergänzen in dem Sinne. Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Begierden, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Wie viel Raum haben die menschlichen Gelüste, mein neidisches Herz in meinem Leben? Gib ich dem Raum oder hat vielmehr Gott Raum in meinem Leben? Ist es für mich, für dich normal geworden, mein menschliches Herz einfach seinen freien Lauf zu lassen? Beschreibt der Absatz vielleicht genau mein persönliches Leben? Oder vielleicht zum Teil? Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Begierden zu vergeuden. Für was bete ich eigentlich? Die Gebetsanliegen, die ich tagtäglich habe, sind das einfach selbstsüchtige Anliegen, meine eigenen Begierden? Oder entstammen die an einem Herz, das von Gott geprägt worden ist, das seinen Anliegen entspricht? Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift sage umsonst, ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt? Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Entscheid dich heute, wenn du willst nachfolgen. So ähnlich wie der Elia, wo er mit den Baalspriestern den Kampf hatte am Berg Karmel. Wo er am Volk sagt, entscheidet euch heute, wenn wir nachfolgen wollt. Am Gott von der Bibel, von euren Vorfahren, oder am Baal. Entscheidet euch. Willst du ein Freund von der Welt sein und somit ein Feind Gottes? Oder willst du ein Freund von Gott sein? Es ist eine freie Entscheidung. Aber der Jakobus zeigt auf, du musst dich entscheiden, was du willst. Und wenn du dich mal entschieden hast, mit Gott unterwegs zu sein, dann ist das andere eigentlich nicht mehr möglich. Magst du dem Bußruf von Jakobus folgen oder willst du Gott in deinem Hochmut begegnen? So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Sind wir bereit, uns Gott zu nahen? Wenn wir uns Gott nahen? Wenn wir erwarten, dass er sich uns wird nahen, wenn wir in seine Gegenwart kommen? Sind wir bereit, unsere Hände zu reinigen, unsere Herzen zu heiligen? Gott ganz anzugeben, unser ganzes Leben anzugeben, unser Leben dort, wo es vielleicht nötig ist, wieder in Ordnung zu bringen? Oder halten wir lieber an dem fest, wo wir das Gefühl haben, das brauche ich doch? Fühlt euer Elend, trauert und heult. Euer Lachen verkehre sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Ich weiß nicht, wo jedes Einzelne von uns steht und wo der Text herausgefordert hat. Ihr erlebt das unterschiedlich oder habt das unterschiedlich erlebt in der Vergangenheit. Manchmal hat mich so ein Text voll ertappt Und manchmal hat er mich einfach berührt, nicht weil ich selber betroffen war, sondern über das Leid, das irgendwo vorhanden ist unter uns Christen. Und darum möchte ich euch herausfordern, egal wo du stehst, ob es dich voll aus den Socken gehauen hat und tief getroffen hat, oder ob du sagst, es gibt einzelne Punkte, wo ich aufgrund von dem würde gerne in Ordnung tun würde, oder ob du sagst, hey, stimmt alles, kann ich voll dahinter stehen und ich lebe das bereits so, möchte ich euch herausfordern, Gott eine Antwort zu geben. Mein Bedürfnis wäre, dass wir gemeinsam Gott eine Antwort geben, eine Reaktion zeigen auf den Aufruf aus seinem Wort. Und darum werden wir nachher gemeinsam ein Lied singen, ein Lied von der Hingabe, wo wir uns Gott angeben als Antwort, um zu sagen, jawohl, wir wollen uns dir unterwerfen. Und ich möchte euch darum auch herausfordern oder ermutigen, singt das Lied nur, wenn ihr es auch wirklich meint. So. Nicht einfach ein Lippenbekenntnis, sondern wenn ihr sagt, ich will persönlich auch reagieren auf den Bußruf. Und Gott sagen, jawohl, mit allem, was ich habe, will ich mir dir hergeben. Bevor wir aber das Lied singen, wollen wir Zeit vor Stille haben. Weil vielleicht gibt es da und dort Leute, die sagen, ich brauche zuerst Zeit für mich. Ich will doch etwas mit Gott in die Ordnung tun. Ich kann nicht das Hingabelied singen, ohne dass ich nicht zuerst Zeit mit Gott habe. Darum werden wir uns jetzt eine Zeit vor Stille nehmen, 2-3 Minuten. Und nachher werden wir zusammen das Lied singen. Und falls es euch dort ein Anliegen ist, eure Hingabe an Gott auch körperlich Ausdruck zu verleihen, nehmt euch die Freiheit, vielleicht auf die Knie zu gehen zu diesem Lied. Nicht zu schauen, was macht der links und rechts, hat er jetzt das Gefühl, ich weiß nicht, wie abgespaced oder so. Vielleicht ist es euer Herzensanliegen, einfach auf die Knie zu gehen und zu sagen, ich will meine Hingabe so zum Ausdruck bringen. Und vielleicht noch als Letztes, bevor wir in die Stille gehen, es gibt manchmal Sachen, wo man merkt, eigentlich wäre ich froh, ich würde es mit jemand anderem gerne besprechen können. Manchmal hat man wie das Gefühl, es hebt nachher besser. Notwendig ist es nicht, aber wenn du das Gefühl hast, hey, ich bin da in einem Punkt angesprochen worden, wo ich mit jemandem besprechen will, kommt doch auf das Gebetsteam zu, das hinten beim Infodesk ist, nachher, oder kommt auf jemanden von uns Pastoren zu, einen Ältesten, oder sonst jemanden, der sagt, hey, mit dieser Person würde ich gerne das austauschen und beten und in die Ordnung tun, dann macht das. Für das haben wir Gemeinschaft, das ist Gemeinde. Auch im Geistlichen der Tiefgang und vorwärts gehen, miteinander leben. Aber jetzt gehen wir zuerst in die Stille und nachher in das Lied hinein.